Ramana hat ja auch geschrieben in seinem Buch Wer bin ich, dass nicht für jeden diese Selbsterforschung schon möglich ist, weil der Verstand einfach noch zu unruhig ist, und empfiehlt dann auch die Meditation. Welche Rolle spielt Meditation für euch und was ist das überhaupt, Meditation?
Das ist ein weites Feld, ja. Aber so, um es ganz kurz zu machen, auch das hat Ramana, glaube ich, so mehr oder weniger beschrieben, dass die meisten Meditationen darauf ausgerichtet sind, Meditationstechniken darauf ausgerichtet sind, den Geist zu konzentrieren auf ein oder wenige Objekte. Ja. Ich richte meine Aufmerksamkeit zum Beispiel nur auf ein inneres Bild einer Figur, einer göttlichen Figur, oder nur auf meinen Atem und spüre das und schließe damit alle anderen Gedankenprozesse aus. Und das führt zu einer relativen Ruhe, also einer relativen Beruhigung des Geistes. Und Ramana sagte dann aber auch, das ist nicht die tiefste Form von Meditation, weil immer noch da bleibt etwas übrig, nämlich die Idee, dass es einen Meditierenden gibt und dass der Meditierende ein getrenntes Wesen ist vom Ganzen und dass der Meditierende etwas tun muss, nämlich meditieren. Ja? Und diesen Knoten zu lösen, um noch tiefer zu gehen, ist es dann hilfreich, die Selbsterforschung, diese Frage, wer bin ich, dann einsetzt. Und es scheint tatsächlich so eine Reifung zu geben, dass oft diese Frage, wer bin ich, stellen sich meistens wirklich nur die Leute, die wirklich tiefgehend interessiert sind und eine gewisse Reife mit sich bringen.
Und gibt es Situationen, wo ihr den Menschen, die zu euch kommen, Meditation empfiehlt?
Ja, manchmal schon, ja, klar.
Manchmal auch verschiedene Techniken von Meditation oder sogar zusätzliche Hilfsmittel.
Allerdings im Rahmen der Selbsterforschung, insbesondere wenn jemand zu uns, zu unseren Angeboten von Satsang kommt, dann heißt das, dass da immer diese Radikalität mitschwingt, ja, wirklich bis zum Ende sich selbst zu erforschen, sag ich mal, ja.
Und das Angebot ist in gewissem Sinne immer da, ja. Es ist wie, ich habe sogar vor nicht allzu langer Zeit plötzlich ein Gespräch gehabt mit einer Filialangestellten von der Sparkasse, ja, die mich anrief und irgendwas Sparkassentechnisches klären wollte. Und auf einmal ist da diese Ebene von, ja, es ist wie, okay, das ist da, das steht zur Verfügung. Und wenn du daran interessiert ist, stellt sich aus, ja, okay, das kriegst du irgendwie mit. Ja, und die fragen danach. Und ja, und stellt sich auf, ja, das ist, woran sie interessiert sind. Ja. Und es gibt Leute, die sonst zu uns kommen und irgendwie was anderes wollen und sagen, okay, dann sehen wir, was angeboten werden kann und was angenommen werden kann.
Oder, und das hängt auch von den Rollen wiederum ab, was du gesagt hast, ja, worüber wir gesprochen haben. Ich denke jetzt gerade an meine Rolle als ein sozialpsychiatrischer Betreuer. Ich habe ja noch eine andere Arbeit sozusagen, wo ich mit Klienten arbeite, die psychisch krank sind und wo es oft so ist, dass da gar nicht das Interesse an dieser tiefen Selbsterforschung ist, aber wo es zum Beispiel nützlich ist, eine einfache Meditation anzubieten, damit sie sich entlasten von ihren überstarken Gedanken. Ja. Und dann in dem Fall spreche ich zum Beispiel gar nicht über tiefere Spiritualität, sondern biete ein Hilfsmittel an, das auch sozusagen auf einer niedrigeren Ebene ansetzt.
Ja. Okay, Thorsten, du meintest vorhin schon, dass jeder Mensch nach Glücklichsein strebt. Und ich habe das neulich gerade gelesen von einem, der meinte, als er in der Universität war, meinten all seine Mitstudenten, wenn ich später meinen Beruf habe, wenn ich ausgelernt habe, meine Familie habe, meine Kinder, mein Haus, mein Auto und so weiter, dann werde ich glücklich sein. Und als er genau die gleichen Leute Jahrzehnte später wieder getroffen habe, haben die gleichen Leute ihm erzählt, damals in der Universität, das war eigentlich die glücklichste Zeit in meinem ganzen Leben. Das heißt, Glück scheint immer ein Zustand zu sein, oder in den meisten Fällen ein Zustand zu sein, den wir entweder erhoffen, in der Zukunft erreichen zu können, oder wo wir die Vergangenheit verklären dazu, dass wir sagten, damals, das war wirklich eine glückliche Zeit. Ramana sagt jetzt, glücklich sein, das ist unsere wahre Natur. Wie können wir das verstehen, wenn wir es eigentlich kaum mal bemerken, dass wir glücklich sind. Es sei denn, unsere Wünsche sind gerade erfüllt worden und wir haben gerade den Gewinn bekommen.
Ja, was du beschreibst, ist wirklich die Struktur des Unglücklichseins.
Nach vorne gucken, in die Zukunft projizieren oder in eine romantische, meistens verklärte und meistens sogar ja, zu Unrecht verklärt, also ja eben verkehrt, falsch interpretierte Vergangenheit.
Und das ist wirklich, wie wir unglücklich sind. Ja, wenn wir mal genau hinschauen. Wir halten so hartnäckig fest an unseren Vorstellungen von Glück, das wir erreichen wollen und was wir glauben, mal gehabt zu haben. Und das ist eine Form des Leidens. Das ist, wie wir unglücklich sind. Das ist, wie es nicht funktioniert. Und was Ramana beschreibt als Glücklichsein ist, dieser natürliche Zustand wirklich in diesem Moment innezuhalten. Keine Zukunft, keine Vergangenheit. Was ist wirklich hier? Wenn nichts gedacht wird, nichts produziert wird, nichts erwartet, nichts vermieden wird, da ist schon Frieden, da ist schon Erfüllung, da sind wir schon glücklich. Und das ist dieser Moment, den wir erfahren, wenn wir das Glück haben, dass wir anhalten. Sei es in dem Moment, wo uns ein Wunsch erfüllt wird und diese Projektionsmaschinerie des Wünschens anhält für einen Moment. Oder sei es manchmal auch einfach so, ja, oder gerade dann, wenn alles durchkreuzt wird. Und das gibt es auch viele Menschen, wenn nicht alle Menschen, Momente erfahren von diesem, gerade da, wo nichts mehr geht. Ja, oder wo das Schlimmste passiert, was du für das Schlimmste gehalten hast. Genau das Gegenteil von dem, was deine Wünsche erfüllt werden. Sondern das tritt ein, wenn du glaubst, dass du damit wirklich unglücklich wärst. Und in dem Moment, wenn du dich dem erhitzt und als dieses Anhalten, ist ja diese tiefere Ebene von glücklich in Frieden erfüllt sein.
Paradoxerweise genau das, wo wir glauben, das wäre Glück, nämlich irgendwo in der Zukunft, abhängig von Bedingungen, genau diese Aktivität, dass wir uns damit beschäftigen im Geist, mit in den Gedanken, ja, in Bezug auf die Zukunft oder dass wir es irgendwo dachten, wir hätten es und wir wollen irgendwas zurückbekommen. Ja. Genau diese Aktivität, das ist der Nebel, der die Erfüllung in diesem Augenblick verdeckt, ja, und scheinbar abwesend sein lässt. Ist nicht wirklich abwesend, es ist nur verdeckt durch diese Trance, durch diesen Nebel. Und das ist das natürlich, worauf Ramana und jede echte Spiritualität hinweist, dieses, wenn wir das mal, ist schon so ein bisschen abgegriffen, dieses Hier und Jetzt, ja, dieses, aber natürlich ist da was dran. Wenn der Geist wirklich von seinem Zeitdenken sich entspannt und wirklich ins Hier und Jetzt, in diesen Augenblick sinkt, dann ist es möglich zu erfahren, dass dieser Augenblick schon erfüllt ist. Dass es da nichts braucht.
நீ ஏமாத்து போறது அது வேற விஷயம். நான் இது வரலாம் வேற அக்கௌண்ட் வச்சுக்க நான் கேட்டுப்பாரு.
டாக்டர்
சிச்சாட் அட்லாஸ் இஸ் கானவே.
Und das ist eine Art von Frieden, Glück, was nicht an Bedingungen gebunden ist. Denn im Hier und Jetzt, wenn unser Geist sich nicht mit Bedingungen beschäftigt, dann gibt es da keine Bedingungen. Dann Es ist einfach das, was es ist in diesem Augenblick.
Das Ganze klingt für mich so, dass es auch leicht wieder zu einer, ich würde sagen, spirituellen Falle werden kann. Ja, am Anfang suchen wir vielleicht unser Glück im Außen mit einem guten Beruf oder einer tollen Beziehung oder viel Geld oder was auch immer. Merken vielleicht, okay, wirklich Erfüllung kann uns das nicht geben, gehen dann auf diesen spirituellen Weg. Und der Verstand versucht ja das Gleiche auch dann da weiterzubekommen, dann glücklich sein zu bekommen, dadurch, dass ich auf diesem spirituellen Weg bin, um dieses Glück wieder zu erreichen. Ja. Das ist nicht genau das Gleiche, was dann abläuft. Und wenn es so abläuft, was empfiehlt ihr dann?
Erstmal ist es ganz natürlich, dass es so abläuft, ja, dass wir, wenn wir spirituellen Weg sagen, dann heißt das ja auch, dass wir da oft Vorstellungen haben, wie denn das Spirituelle aussehen sollte oder sich anfühlen sollte. Ja. Meistens sind das nur Vorstellungen von, was ist Erleuchtung, was ist Erwachen und wie fühlt sich das an. Und wenn das passiert, dann gibt es einen wunderbaren Blitz und ich bin nur noch in Seligkeit und fühle mich nur noch wohl. Und alle Dinge fließen mir zu, ich muss mir nie wieder Gedanken um mein Geld machen und ich kriege alles geschenkt. All diese Idealisierungen von Erleuchtung, Erwachen, spiritueller Freiheit, das nehmen wir sozusagen auch erstmal mit. Als ein Paket von Vorstellungen in uns. Insofern ist der spirituelle Weg dann noch keine wirkliche Spiritualität. Erst dann, wenn wir merken, auch das ist eine Illusion, auch das ist eigentlich Leiden, irgendein spirituelles Ziel erreichen zu wollen. Ja. Und irgendwann wird das auch deutlich und das ist auch eine Frustration auf dem spirituellen Weg, die muss mit eingeplant werden, die wird kommen. Ja. Und erst dann gibt es anscheinend so etwas, dass sich der Geist wirklich davon entspannt. Sogar davon Erleuchtung, Erwachen, all das bekommen zu wollen.
Im gewissen Sinne ist es immer noch ich mit genau dieser Struktur des Unglücklichseins, die du gerade beschrieben hast. Ja? Das ist wie meins, die Struktur unseres Denkens und Wollens und Wünschens für mich funktioniert. Und genau dieses selbe Ich-Paket geht auf diesem spirituellen Weg. Und wenn du dich wirklich darauf einlässt, dann löst sich das mehr und mehr auf. Und dann bleibt wirklich einfach bedingungslos hier sein. Und das ist, was wirklich mit uns Leben ist. Egal was die Umstände und die Erfahrungen sind. Dieses Ich-Paket, ich will mein Leben und meine Glücklichkeit und meine Erleuchtung, wirklich funktionieren. Hm. Und es ist gut so.
Herr Thorsten, du hast eben von diesen falschen Vorstellungen von Erleuchtung und von Erwachen gesprochen. Was ist denn die richtige Vorstellung von Erleuchtung oder Erwachen?
Die richtige Vorstellung, ja.
Das ist keine Vorstellung.
Was ist Erleuchtung für euch?
Nichts. Keine Vorstellung von ihr zu haben oder jedenfalls nicht. Jedenfalls die Vorstellung als Stress und Leiden zu erkennen und dann gibt es sowas wie ein Abfallen der Vorstellung von Erleuchtung. Vorstellung ist immer irgendein Bild, was wir haben. Ja? Manchmal ist es sehr konkret, manchmal so diffus, aber es ist auch in dem Sinne etwas, ist dieser Begriff Vorstellung wirklich sehr passend. Es ist etwas, was vor uns steht und das, was wir wirklich sind, das ist das, was wir sind, von dem aus das gesehen wird, die Vorstellung. Und das, was sieht, das ist nicht etwas Bestimmtes, etwas, was wir uns vorstellen oder was ein Objekt ist, sondern es ist, wenn wir das benennen wollen, diese Stille, dieses Gewahrsein, dieses Eigenschaftslose. Und das zu erkennen, zu erfahren, sich als das zu wissen, dann fallen die Vorstellungen ab oder sie werden sekundär, sie werden als Täuschung erkannt. Und dann bleibt irgendetwas, das nicht mal etwas ist.
Gleichzeitig scheint es da ja was zu geben, wo die Menschen, die sich als ein Mensch, ein getrenntes Wesen wahrnehmen, einen Unterschied sehen zwischen sich, die sich als Person wahrnehmen und dem, was Sie sehen als einem erleuchteten Meister oder Lehrer. Was ist dieser Unterschied?
Darauf kann ich nur wieder eine Antwort von Ramana zitieren, weil es nichts Besseres gibt, finde ich. Ja, da wurde genau dieselbe Frage gefragt, ja. Im Advaita heißt erleuchtete ein Jani, ja. Und Ramana wurde dann gefragt von jemandem, was ist der Unterschied zwischen einem Jani und einem Ajani, also einem Nicht-Erleuchteten? Was ist der Unterschied zwischen einem Erleuchteten und einem Nicht-Erleuchteten? Ja. Und Ramanas Antwort war, der Nicht-Erleuchtete glaubt, dass es einen Unterschied gibt. Ja. Der Nicht-Erleuchtete glaubt, dass es einen Unterschied gibt. Das ist eine interessante Antwort, finde ich. Ja. Weil er sagt, und das ist paradox in sich, er sagt auf der einen Seite, sagt er nicht, es gibt keinen Unterschied, sondern er beantwortet die Frage und sagt damit schon, es gibt irgendwo einen Unterschied. Und trotzdem sagt er in derselben Antwort, der Jani macht keine Unterscheidungen. Gerade er sieht das Erleuchtete in jedem, der zu ihm kommt.
Und wieso nehmen die meisten Menschen das dann nicht wahr? Was genau ist es, warum es übersehen wird, dass wir schon erleuchtet sind?
Eben diese Idee, dass jemand kommt und sich hinsetzt und in ihm kommt diese Idee, es gibt einen Unterschied. Ich bin weniger wert als der Lehrer, ja, oder ich bin nicht so wach wie der Lehrer.
Ja. Und ich brauche da noch irgendwas oder ich müsste noch irgendwas loswerden.
Und dann nochmal um dieses Wort, was ja zu sehr viel Verwirrung beiträgt, Erleuchtung. Wieso heißt es Erleuchtung bei uns? Also wo kommt dieses Wort her? Was hat das mit Leuchten oder Licht zu tun?
Ja, lange Zeit hatte ich eine Aversion gegen dieses Wort. Ja. Ich meine, jetzt benutze ich es ab und zu mal öfter wieder, weil es eben so viele Vorstellungen damit verbunden sind. Aber natürlich, es kommt von seinem Ursprung her vermutlich aus diesem Leuchten, das Licht des Gewahrseins wirklich sehen, obwohl das auch schon wieder so viele Missverständnisse mit sich bringt, als wenn es ein Licht ist, das als Objekt gesehen werden kann oder müsste irgendwas, was strahlt, so ein gelbes oder wie auch immer farbiges Licht, ja. Aber das Gewahrsein, wovon wir sprechen, ist in gewisser Weise das, was alles beleuchtet. Ohne das Gewahrsein wird nichts gesehen, ja. Es sieht alles, insofern ist es das Licht an sich, aber es ist, ich finde es ganz schön, in der buddhistischen, tibetischen Buddhismus wird es das farblose Licht genannt. Und das zu erkennen, ja, vielleicht kommt es daher, dass es Erleuchtung genannt wird. Ja.
Und schon Freud hat Licht als Metapher für Bewusstsein verwendet. Ja.
Und natürlich gibt es ein Leuchten, was ausgeht von Menschen, die das erkannt haben. Ja. Auch das wird manchmal wie wahrgenommen, da gibt es ein Strahlen, wenn es wahrgenommen werden kann. Ja, auch das ist eine Art von Licht, was ausgeht, ja, von Meistern oder sogenannten Erleuchteten.
Okay, Ramana beschreibt in seinem Buch, Wer bin ich auch, dass wenn der Geist, wenn der Mind still wird, dass die Welt dann verschwindet. Das ist ja was uns einfach Angst machen kann, dass all die Menschen, die uns lieb sind, all das, was wir lieb gewonnen haben, einfach verschwindet. Wie können wir diese Aussage verstehen? Die Welt verschwindet, wenn der Geist still wird.
Erstens braucht es keine Angst, weil wir alle erfahren, dass die Welt verschwindet, alle 24 Stunden. Ja? Jede Nacht, wenn wir einschlafen, dann sind wir glücklich, dass die Welt verschwindet. Ja? Wir wollen, dass die Welt verschwindet. Selbst wenn sie schön war, wenn der Tag wunderschön war, oder sagen wir zwei Tage, du hast zwei Tage durchgemacht, ja, und du hast das Tollste erlebt und du hast die super Frau neben dir im Bett, meinetwegen alles, was du haben willst, war da. Trotzdem wirst du müde und du willst, dass die Welt verschwindet. Du willst in diesen Tieflauf fallen. Ja? Und dann ist da eigentlich selige Dunkelheit vielleicht, ja, wenn wir das so nennen wollen. Aber das ist, da erleben wir das, wenn auch unbewusst für die meisten, dass die Welt verschwindet. Und das ist eigentlich nichts, was Angst macht, sondern es ist tiefe Ruhe. Und natürlich, das bei vollem Bewusstsein zu erfahren, dass, ich meine, die Welt ist nichts anderes in diesem philosophischen Sinne als die Gedanken, die wir von der Welt haben, unsere Interpretationen. Ja? Wenn ich sage, da steht ein Stuhl, eine Fliege würde das anders erleben. Die sagt nicht, da ist ein Stuhl. Es ist alles menschlicher Mind, der die Welt, wie wir sie glauben zu sehen, ist eigentlich nur unser Gedankenkonstrukt. Und wenn wir merken, dass es Zustände gibt, wo die total runterfahren, die Gedanken, wo es keine Gedanken mehr gibt, dann ist es auch wie, es gibt keine Welt. Es gibt nicht.
Und wird dann trotzdem der Stuhl noch gesehen? Es gibt keine Welt.
Manchmal, es gibt verschiedene Zustände, würde ich sagen. Es gibt auch Zustände, wo man mit offenen Augen tatsächlich nichts mehr sieht. Ja. Auf jeden Fall wird die Welt nicht mehr so gesehen, wie sie zuvor gesehen wird. Ja. Dann kann sogar ein Stuhl, ein hässlicher indischer Plastikstuhl, ein Ausdruck von Frieden und göttlichem Sein als das erkannt werden. Ja. Es wird also, auf jeden Fall wird die Welt nicht mehr so wahrgenommen, wie wir sie bis dahin dachten, was sie wäre. Ja. Das ändert sich. Und wenn der Gedanke Stuhl wieder auftaucht, dann, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Welt dann nie wieder wahrgenommen wird. Sie kann ja wieder erscheinen. Sobald ein Gedanke erscheint, erscheint die Welt wieder. Aber je mehr wir erkennen, dass alles Konstrukte sind, desto transparenter wird diese Gedankenwelt für das, was für diese tiefere Realität, die durch alles durchscheint. Und die klassische Advaita-Trilogie dazu, ja, ich weiß nicht, ob du die kennst, oder vermutlich kennst du das ja, diese Formulierung, eine Art Dreisatz, ja. Der erste Satz lautet, die Welt ist unwirklich, ja. Der zweite Satz, nur Brahman allein ist wirklich. Und Brahman ist in diesem Moment ein Synonym für diese tiefste Stille in uns, ja. Die Welt ist unwirklich, nur die Stille ist das, was wirklich ist. Ja. Und dann der dritte Satz lautet, die Welt ist die Stille. Oder die Stille ist die Welt, ist eine Schöpfung aus diesem Nichts heraus.
Und nicht mal getrennt davon. Ja. Man kann nicht sagen, hier Welt, hier Stille. Auch das ist eins.
Und das ist sozusagen in dieser dreifachen Abfolge, scheint das so etwas zu sein. Erstmal müssen wir die Illusion der Welt auch durchschauen und sehen, dass es tiefere, wo die Welt Illusion ist, und dann gibt es eine vollkommen neue Perspektive, wo alles aus der Stille heraus ist, und dann gibt es ja keinen Unterschied mehr zwischen Stille und Welt, so wie es keinen Unterschied gibt zwischen dem Ozean und den Wellen, ja, auf dem Ozean. Die Wellen sind eine Ausstülpung des Ozeans, und so ist die scheinbare Welt eine Ausstülpung des Absoluten.
Wenn euch jemand fragen würde, warum lohnt es sich, sich auf diesen Weg einzulassen, den Ramana vermittelt hat, den ihr vermittelt habt, was habe ich davon, wenn ich das tue?
Entweder dein Herz ruft dich oder nicht. Entweder du weißt, dass du mit allem anderen unglücklich und unzufrieden bist, und wenn das das ist, was wirklich ist. Oder es lohnt sich nicht im Sinne von, wenn du irgendwas davon willst und sei es deine Vorstellung von Glück oder Macht oder Erfolg oder sonst irgendwas, dann geh lieber auf irgendeinen magischen Weg.
Das ist auch kein.
Ich bin desillusioniert auf diesem Weg.
Ich würde schon sagen, ja, man könnte sagen, es ist Frieden, der erkannt werden kann. Aber es ist auch kein Frieden, der nur seicht ist. Weil alles, was dem Frieden entgegensteht, und das sind all die Glaubensmuster, die wir verinnerlicht haben, und all die Identifikationen, all das muss verbrannt werden, wird verbrannt. Und das sind auch eine Menge Tode, die gestorben werden.
Und natürlich wird darin umso klarer und umso wirklicher entdeckt, was wirklich ist. Und was schon wirklich ist. Wo wirklich Frieden und diese tiefere Befriedigung, von der wir gesprochen haben, und echte Liebe ist. Ja. Aber das ist genau genommen nicht, was du bekommst oder was du bekommst. Ja. Betonung in beide Richtungen. Das ist nicht, was du bekommst, weil das ist, was es ist, und das nicht zu einem Objekt gemacht und gesessen werden kann. Und es ist nicht, was du bekommst, weil je mehr du dich dem hingibst, Und umso besser wird, je mehr dieses scheinbare Ding verschwindet.
Okay. Ja. Ja, vielen Dank für dieses Interview. Danke.
Magst du noch kurz zu uns kommen, dass wir dich mal in der Mitte haben? Ja, danke für das Interview.
Das ist schön.
Danke.